Willkommen zu einer Sonderfolge Artist on Air. Aus aktuellem Anlass heute eine Exit-Betrachtung aus Investoren- und M&A-Advisor-Sicht. Wir reden über den Exit von Easy Booking. Und bei mir im Podcast sind unser gut bekannter Mark Miller von Carl Square und auf der Investorenseite von Creator Ventures Wladimir Diering. Ja, eine super spannende Phase. Wir haben dieses Jahr schon mehrere M&A-Transaktionen beobachtet. Den Exit von Safdesk an Cegid in Frankreich hatten wir kommentiert. Und genau, während ich dieses Gespräch hier aufnehme, bin ich in Zürich für unser AOT-Event bei Yokoi, die ja auch sozusagen M&A-Aktivität mit Travel Perk aus Spanien angekündigt haben. Und um hier in den europäischen Exit-Bereich zu bleiben, habe ich das große Vergnügen, heute mal den Easy Booking Exit an Zucchetti in Italien zu besprechen. Und zwar mit Mark Miller auf der Advisory-Seite, der seit über 20 Jahren Carl Square aufgebaut hat, führende M&A-Advisor für alles, was Softwareunternehmen angeht, hier im deutschsprachigen Raum. Ist euch sicherlich bekannt. Und zusätzlich haben wir noch Wladimir Diering von Creator Ventures, der mit Creator bei Easy Booking investiert war. Und ich fand es ganz spannend, mal diese Investor- und Advisory-Seite zu beleuchten. Nicht nur immer die Founder-Seite. Ich denke, wenn man sozusagen den Spieß umdreht und mal von der anderen Seite auf den Case guckt, kann man als Founder extrem viel lernen. Und genau darum geht es, wie bereitet man den Exit-Prozess vor, welche Rolle nimmt der Investor ein, welche Themen kann der Investor dem Founder auch abnehmen und sollte dem Founder auch abnehmen und wie spielt dann der Advisor da rein und kann helfen, das ganze Thema Timing, das ganze Thema Opportunitäten, da gehen wir tief rein, sicherlich ein spannender Case und ich wünsche euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten. Let's go!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
So, da sind wir direkt in einer etwas ungewöhnlichen Situation. Heute bei mir im Podcast zwei Gäste und kein Founder. Wir nehmen eine recent M&A-Transaktion mal zugrunde hier für diesen Podcast und schauen uns mal die ganze Geschichte aus Investoren- und M&A-Beratersicht an. Bei mir ist heute Wladimir Diering von Creator Ventures aus Bad Homburg, der bei dem Easy Booking Deal sozusagen als Investor dabei war und der uns allen bekannte Mark Miller von Carl Square, eine der führenden Top M&A Advisory Companies im deutschsprachigen Markt oder inzwischen weltweit, erzählt er uns gleich. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen.
Ja, danke Matthias. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch hier zu sein.
Wladimir, da du jetzt zum ersten Mal im Artist-Podcast bist, vielleicht fangen wir mit dir an. Sag uns doch mal ganz kurz für die Audience, was macht Creator Venture und wie bist du dazu gekommen, da als Investor quasi deine Karriere einzuschlagen?
Genau. Also Creator Ventures ist ein paneuropäischer Frühphaseninvestor. Wir fokussieren uns hauptsächlich auf Software und Life Science Investments. Sind in den letzten Jahren etwas weniger aktiv mit den neuen Investments geworden. Dazu hatten wir aber in der Vergangenheit ein sehr großes Portfolio aufgebaut. Im Zuge dessen bin ich auch zu Creator Ventures als Portfolio Manager gekommen, mittlerweile schon im fünften Jahr. Konnte dort ein paar spannende Deals in den letzten Jahren mitmachen, vor allem viel in der Mid- und Endstage-Phase. Und war auch ein sehr spannender Zeitpunkt, habe also quasi 2021 die Highs der Hochbewertungen, hab recht schnell meinen ersten Exit dann auch machen dürfen dort, mitgenommen, um dann halt eben auch so ein bisschen die Realität von 2022, 2023 mitzunehmen, wann die Bewertungen auch wieder ein bisschen ernüchterter wurden. Jetzt 24, mal gucken, wie 25 wird, pendelt sich, glaube ich, alles so ein bisschen die Realität ein, waren viele spannende Jahre bis jetzt und die Erfahrungen, die ich da mitgenommen habe, haben mich jetzt auch zu meinem nächsten Schritt bewegt, dass ich mit Cedric Köhler und einem weiteren Kollegen von mir, der aktuell bei einem Software-PI-Fonds arbeitet, dass wir mit den Learnings, die wir in den letzten Jahren mitgenommen haben, mit den Erfahrungen, eine neue Investmentstrategie launchen möchten, aber dazu in den Details später mehr. Vielleicht ein bisschen noch was zu mir, wie du eingangs fragst, wie bin ich da gelandet? Nach dem Abitur hatte ich eigentlich das Ziel gehabt, BWL zu studieren und so komisch das auch klingt, ich habe dann irgendwann mal bei mir im Kinderzimmer gegoogelt, wie werde ich Investmentbanker? So, und dann bin ich
über... Ist halt unfair, das gab es bei uns damals noch nicht, ne? Also ich konnte noch nicht googeln, ne? Aber gut. Ja.
Genau. Und ich beneide auch die jetzige Generation, ich meine, was die jetzt alles an Wissen mitnehmen dürfen von Podcasts, von Wall Street Oasis etc. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe es dann mal gegoogelt, ohne genau zu wissen, was es ist. Klar habe ich dann mal irgendwie 1-2 Bücher dazu gelesen, aber richtig verstanden hat man jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Liar's Poker oder Barbarians at the Gate. Es war aber einfach irgendwie alles spannend, so für einen Jugendlichen oder Kind. Und bin dann eben so auf die WHU aufmerksam geworden, fing mein Studium dort an und war im ersten Semester sehr enttäuscht. So, hab mir das alles ganz anders vorgestellt und war auch wirklich sehr nah daran, das Studium abzubrechen. Sagte mir allerdings so, ja okay, wenn du jetzt im Dezember abbrichst, bringt ja eh nichts, dann bist du arbeitslos, kannst du auch noch das zweite Semester mitnehmen. Und das zweite Semester hat sich zum Glück sehr stark gedreht. Und da gab es dann die erste Corporate Finance Vorlesung. Hab sehr spannend eben auch wirklich gesehen, warum ich BWL studieren wollte. Hatte ein paar klasse Praktika dann im Sommer mitmachen dürfen. Hab dort meine Leidenschaft für Small-Cap-Unternehmen entdeckt. Und wie das Leben so ist, hat eins zum anderen geführt. Über verschiedene Wege bin ich dann bei der Deutschen Bank erstmal gelandet, im Investmentbanking nach dem Bachelor. Wollte allerdings nochmal einen Master machen, sodass ich nach ein paar Jahren zurück an die HSC gegangen bin für ein Masterstudium. Und im letzten Jahr des Masterstudiums hatte ich mich gefragt, was hat mir eigentlich in all den Jahren am meisten Freude gemacht? Und da ist für mich die Antwort gewesen, auf der einen Seite habe ich es sehr genossen, bei einem Small-Cap-PI-Fonds ein Praktikum zu machen und mit diesen Micro- und Small-Cap-Unternehmen zu arbeiten, wo man wirklich noch als Investor die Konsequenzen der eigenen Entscheidungen auch miterlebt und sehr partnerschaftlich mit dem Management um jeden Deal, um jede Zahl kämpft, also wirklich so ein kleines eingeschweißtes Team. Sowas wollte ich dann auch weitermachen und meine Leidenschaft für Software hat sich dadurch entwickelt, dass ich während der HSC im Investmentclub war und dort die TMT-Investments betreuen durfte. Und als ich verstanden hatte, so was denn eigentlich Software auf der einen Seite für einen Disruptionsfaktor sein kann, aber auf der anderen Seite auch, was für spannende Margins daher eingehen, war so die Kombination, die mich irgendwo zu Creator gebracht hat. Auf der einen Seite die Leidenschaft für Small-Cap-Unternehmen und für Software-Unternehmen, die mich jetzt schon einige Jahre begleitet hat in meiner Zeit bei Creator Ventures.
Ja, finde ich gut. Ich glaube, das gibt auch einen ganz relevanten Background jetzt nochmal auch für die weitere Diskussion. Du hast mehrfach jetzt Small Cap gesagt. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Teil von der Story hier, auch von Easy Booking, die ja sozusagen die Aufhänger sind. Aber genau, bevor wir da jetzt inhaltlich reingehen, vielleicht noch kurz zu dir, Marc, damit wir die Runde ja abschließen. Vorstellen brauchst du dich, glaube ich, nicht. Die Community kennt dich, glaube ich, von Podcast oder auch Onstage beim Artist Summit. Aber ich beobachte ja jetzt Karlsruhe auch seit 3 Jahren und ihr macht ja auch sehr viel. Vielleicht gibst du uns mal heute die Chance sozusagen für ein Update, wo steht Karlsruhe eigentlich gerade, was sind da eure News und welchen Teil von Karlsruhe betreust du und was macht dir da am meisten Spaß?
Ja, super, sehr gerne. Ja, Karlsruhe, wir sind jetzt 180 Mitarbeiter, 25 Nationalitäten, 12 Büros in 8 Ländern und haben 6 Fokusbranchen, eben alle disruptive, technologieorientierte Branchen. Und unser Kernsegment schon immer war eigentlich Software. Und das mache ich auch mit großer Freude. Software heißt natürlich oft auch M&A Richtung USA, das Mutterland eben der Softwareentwicklung. Deswegen haben wir ja auch unser Büro auch da in San Francisco für B2B-Software mit einem tollen Team. Haben da Susan Blanco, John Cooper, ehemalige Corporate von Microsoft, die eben Ansprechpartner sind für alle großen Strategen, aber auch die großen Finanzinvestoren, die über den großen Teich schauen. Und dann haben wir jetzt auch in Boston ein Büro aufgemacht für den Bereich Health IT, auch ein spannendes Segment. Und da glauben wir eben aus Boston raus, da nochmal Impulse setzen zu können für internationales M&A. Und Ansonsten, Karl Square KB wachsen. Wir haben eben junge Leute, auch also so wie ein Vladimir, der mal jung war, eben die Praktikanten bei uns waren, heute die Partner geworden sind, Nils und Sebastian. Wir haben Erik Erbeck zu uns bekommen, von Huey Loki rübergekommen. Also wir wachsen, entwickeln uns auch und wir freuen uns jetzt auf die nächsten Jahre. Die letzten zwei Jahre waren sicher eine Übergangszeit, so ein bisschen auch. Jetzt sind ja wieder neue Unsicherheiten im Markt, aber wir lassen uns davon nicht kirre machen, sondern wir sehen die großen Chancen. Und ich sage mal, in jedem Marktumfeld gibt es tolle Firmen und jetzt hier eben auch. Und Easybooking ist ein schönes Beispiel, dass man eben auch da mit diesen tollen Firmen einen richtigen Partner an Bord holen kann.
Genau. Und ich meine, ich sage immer vereinfacht hier in unserer Community, wenn ein Founder über einen Exit nachdenkt, konkret oder perspektivisch, sage ich mal, die sollen einmal sich den Hörer in die Hand nehmen, mit euch sprechen, weil zumindest kriegt man da schnell eine Einordnung, ob sich das irgendwie lohnt, da in ein tieferes Gespräch zu gehen oder nicht. Ihr habt ja schon in den letzten Jahren einiges gesehen.
Ja. Absolut nicht. Es waren in den letzten 3 Jahren, ich habe nachgerechnet, oder in den letzten 3,5 Jahren, es waren 60 Softwarefirmen, die wir verkauft haben aus Deutschland. Und das gibt uns einfach einen sehr guten Marktüberblick, was geht nicht, was ist der Investorenappetit, auch bis dahin, zu welcher Investor bietet immer flach, wer bietet hoch, wer kassiert seine Angebote. Also all dieses Know-how können wir einbringen, bevor man eigentlich in den Markt geht. Und das Gespräch führen wir immer sehr gerne. Und das haben wir ja auch hier gemacht, weil wir einfach eher lieber Dinge vorbereiten wollen vor dem eigentlichen Prozess. Oft hat man noch Zeit für 12-18 Monate, sich da einzugrooven auf sowas und lieber nochmal die Hausaufgaben machen, bevor man wirklich dann in den Markt geht.
Ja, sehr gut. Na, dann lass uns doch mal reingehen in den Case, wie Easy Booking, habe ich mir kurz angeschaut, ist eine Hotelbuchungsplattform, ja, österreichische Firma, 2006 gegründet, ja, irgendwie 6.000 Kunden, 60 Mitarbeiter, also so ein solides SaaS-Business, die sich auf eigentümergeführte Betriebe, also eher kleinere Betriebe fokussiert haben, da so ein bisschen diese Digitalisierung unterstützt haben. Ich glaube, das ist so eine Story, so eine Vertical SaaS-Story, die man eigentlich irgendwie häufiger sieht in verschiedenen Branchen, irgendwie total, total schöner runder Case. Jetzt, Vladimir, sag du nochmal als Investor, wann bist du reingegangen oder wann seid ihr als Kreator reingegangen und was hat euch damals bei Easy Booking begeistert?
Also Kreator selbst ist vor einigen Jahren da reingegangen, schon über 10 Jahre her. Bei mir war das im Zuge, als ich bei Kreator als Portfolio-Manager anfing, 2021, dass ich mich sehr stark anfing, mit dem Asset auseinanderzusetzen. Was genau macht Easy Booking? Du hast es schon gut beschrieben. Ich mochte eine Zeit lang immer, wenn ich es in einem Satz beschreiben sollte, Easy Booking ist eine Form von einer digitalen Rezeptionistin oder einem digitalen Rezeptionist. Alles, was manuelle, ich will fast sagen, nervige Prozesse sind, die bei so einem eigentümergeführten Unternehmen oder einem eigentümergeführten Hotel, einer eigentümergeführten Pension anfallen, die übernimmt für dich Easy Booking. Das heißt, es fängt halt an mit Channel-Manager-Lösungen, über Zimmerplanungen, selbst verschiedene Reportings können damit erstellt werden. Und Easy Booking ist sehr das oder exakt das, was mich eben an vielen Small-Cap-Software-Unternehmen fasziniert. Sie lösen Probleme, damit Menschen wirklich das machen können, wofür Menschen da sind. So, bleiben wir jetzt hier bei unserem Beispiel mit den Hotels. Menschen kümmern sich gerne um Menschen, arbeiten gerne mit Menschen. Sie mögen es nicht, irgendwelche Zimmerpläne aufzusetzen oder irgendwelche Reportings. Und da kommt halt eben eine gute, einfache Software wie Easy Booking perfekt zur Hand. Im nächsten Schritt, als wir uns stärker anfingen, mit dem Asset dann auseinanderzusetzen, ich meine halt, als Investor hat man ja einen gewissen Ziel, irgendwann mal einen Exit zu machen, haben wir auch gemerkt, dass die Firma eigentlich von den KPIs in ein paar Jahren sogar so attraktiv werden könnte, dass man halt ein sauberes, gutes Unternehmen haben kann, was auch viel Interesse, sei es bei PI-Fonds, sei es bei Strategen organisieren könnte. So, von daher, was fasziniert mich daran besonders? Es ist eine einfache Lösung auf der einen Seite, aber die wirklich so konkrete Probleme löst, dass das alltägliche Leben von bestimmten Menschen positiv beeinflusst wird und gleichzeitig ist man in der Lage, damit sehr gutes Geld zu verdienen. Also klassischer Win-Win für alle Unternehmen, mit denen ich so sehr gerne arbeite.
Es ist ja tatsächlich das macht mir ja irgendwie das Leben ja auch immer sehr viel einfacher, weil B2B SaaS ja oft dazu führt, dass du so Cases auftreibst, die du jetzt irgendwie aus dem Daily Leben nicht kennst. Ja, ich meine, wer letzten Endes, wenn du irgendwo in einem Hotel oder in einer Pension eincheckst, welche Software die benutzen, kriegst du als Endkunde ja nicht mit, ja, sondern da musst du wieder schon wieder irgendwie den Founder kennenlernen, ja, oder deswegen bin ich ja auch gerade zum Beispiel in Zürich unterwegs, weil du dann halt einfach von 4 Züricher Foundern lernst du halt wieder 6 andere Züricher Founder kennen, die wiederum irgendwo eine Nische bearbeiten, da extrem vielleicht gut positioniert sind, aber man sieht es halt eigentlich gar nicht, ne, weil es halt oft einfach unter dem Radar ist. Ja, das ist cool. Also ich glaube, Easy Booking ist auch sehr schön, versteht man. Ist jetzt verkauft worden an Zucchetti, eine der größten italienischen IT-Buden. Ich glaube, also laut Crunchbase 1 bis 10 Milliarden Umsatz. Das ist ja schon mal ein Brett. Ja, und ist auch ein Range, aber ist auf jeden Fall eine gewisse Größenordnung und scheint auch ja eine akquisefreudige Firma zu sein. Also ist jetzt nicht der Exit an USA, sondern ist mal der Exit an Italien. Das finde ich auch ganz spannend.
Ja, und bevor wir jetzt mehr von der Zucchetti kauft Easy Booking Geschichte hören, stelle ich euch kurz unseren Werbepartner in diesem Podcast vor, Digitalike. Digitalike ist eine inhabergeführte SEO-Agentur aus Berlin, die sich auf die SaaS-Branche spezialisiert hat. Die Gründer Johannes Giersche und Uwe Roll stehen bei Digitalike für Fairness, Transparenz und Qualität. Wie ihr sicher alle wisst, brauchen SaaS-Unternehmen kontinuierlich qualifizierte Leads, die zu zahlenden Kunden werden. Und genau hier setzt Digitalike an. Sie nehmen sich nämlich Zeit, um euer Produkt zu verstehen und euren Markt kennenzulernen. Nur so lassen sich die richtigen Keywords finden, die dann hochwertige MQLs und SQLs versprechen. Viele SaaS-Unternehmen vertrauen bereits auf die Expertise von Digitalike und konnten mit ihrer Unterstützung Traffic und Umsatz steigern. Das Beste, Digitalike bietet euch jetzt einen kostenlosen SEO-Check an von eurer Webseite. Wenn euch das neugierig macht, dann schaut euch doch mal auf digitalike.de/artist. Das ist digitalike.de/artist, wie ihr es kennt. Und gebt uns gerne Feedback, ob das hilfreich war. Wir sind ja der Meinung, dass so ein Check der eigenen Webseite oft vernachlässigt wird, aber dann doch eigentlich immer hilfreich ist.
Okay, jetzt haben wir verstanden, es ist eine total solide Firma, die wirklich ein klares Problem auch bei den Kunden löst. Ihr seid da jetzt schon eine ganze Weile drin und jetzt wollt ihr diesen Exit-Prozess anstoßen. Ich meine, wenn man einen Finanzinvestor reinnimmt als Founder, weiß man auch, dass sie irgendwann ihr Geld wiederhaben wollen. Das ist das Teil von dem Business, das ist Teil von der Story. Da gibt es jetzt verschiedene Szenarien. Nicht jede Firma kommt zum IPO, das weiß auch jeder Founder. Erklär uns doch mal so ein bisschen die Situation aus eurer Perspektive, ja, was habt ihr sozusagen gemacht, was habt ihr angestoßen, um für euch dann einen möglichst guten Exit dann auch hinzukriegen?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube grundsätzlich, was man auch dem Management oder Foundern immer mitgeben sollte, man muss differenzieren, wofür ist eigentlich dann am Ende ein Investor da? So. Und als Investor per Definition, man ist ein Shareholder, man sollte sich nicht einmischen in operative Themen. Ich sage immer, die Faustregel ist, sobald man halt irgendwie das Gefühl hat, dass ein Shareholder bessere Tipps bei operativen Themen hat, da hat man eher ein anderes grundlegendes Problem in der Firma. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass der große Value-Add, den man als Investor, als Shareholder liefern kann, ist eben sehr, sehr guter Sparring-Partner und sehr guter Driver sein, was Shareholder-relevante Fragestellungen angeht. Und dazu, da ist halt eben das beste Beispiel eben dann der Exit-Prozess. Von unserer Seite war das dann, wir haben auf der einen Seite, was HR-Themen angeht, haben wir die Firma nochmal ein bisschen anders umgestellt, vor allem auf der Management-Seite. Manchmal hilft es ja auch wirklich nachzuverstehen, gewisse Dinge haben in der Vergangenheit nicht 100% gut funktioniert. Da kann es wirklich helfen zu sagen, an welchen Stellen man sich nochmal als nüchterner Außenstehender nochmal den Hinweis folgen kann, sich nämlich anders aufzustellen. Aber viel, viel relevanter war es, glaube ich, von unserer Seite, früh zu verstehen, dass die Firma, wenn gewisse Weichenstellungen anders aufgesetzt sind, von den KPIs, die wir als Investor sehen, erreicht werden müssen, um einen starken Exit zu erzielen, auch wirklich erreicht werden können. Und da würde ich sagen, war bei unserer Seite eben waren wir einfach ein guter Sparringpartner, die dem Management die Guidance gegeben haben, welche KPIs wir wie erreichen müssen, um dann anschließend auch hier einen schönen Exit für alle zu realisieren. Und dann würde ich auch sagen, die ganz wichtige Rolle für uns als Shareholder war dann auch, diesen ganzen Prozess zu treiben. Angefangen von M&A-Beraterauswahl, passenden Anwälten, passendem Factbook-Provider, ob man dann nochmal irgendwie eine Tech-Idee machen möchte. Also ich würde es in einem Satz formulieren: alles, was jetzt nicht Daily Business ist, nicht operativ, sondern wirklich grundlegende Shareholder-relevante Themen, da ist ein Investor in der Pflicht, das Management zu entlasten, dem Management die Chance zu geben, sich 100% auf das Business zu fokussieren, damit diese Shareholder-relevanten Themen und ich gebe auch immer gerne dieses Beispiel, ein Exit ist für ein Management in der Regel ein Once-in-a-Lifetime-Event.
Exactly, ja.
Für einen guten Investor ist es nur ein weiterer Exit, aber jetzt das nur nicht minimierend gemeint, sondern es ist einfach ein weiterer Exit.
100%. Ich sage immer, so bei mir ist das so Haus bauen, ja.
Genau.
Wenn du selber ein Haus baust, du bist ja immer der Idiot in der Runde, weil du der Einzige bist, der halt einmal in deinem Leben ein Haus baut und alle anderen, die Bauunternehmer, der Architekt, die Anwälte, machen das halt ihr ganzes Leben lang. Und die wissen alle besser, wie das Spiel läuft am Ende. Ja, und ich glaube, so ist es, wenn du als Founder deine erste Firma verkaufst. Du hast einfach keine Ahnung. Ja, das ist ja auch fair. Ich meine, man hat als Founder sehr oft keine Ahnung von dem, was man macht. Man fräst sich da rein. Ich glaube, Founder haben tendenziell die Gabe, sich schnell in Themen reinzufuchsen. Aber das ist natürlich ein sehr großes und sehr relevantes Thema, wo so ein bisschen externe Guidance, glaube ich, total hilft. Und genau wie du sagst, da würde ich auch sagen, die Rolle vom Investor kann da schon sein, dass man das irgendwie schon ein paar Mal gesehen hat und deswegen da halt auch irgendwie unterstützen kann.
Genau.
Wir haben gerade in Köln irgendwie der, ich fand es schön, der Robin von Robin Sudermann von Talents Connect hat gesagt, die waren sich mit ihrem Akquise-Target aus Bielefeld, also er war sich auf Founder-Ebene, die waren sich über ein Bier schnell einig, dass sie es machen wollen. Und er meinte, danach gingen dann halt noch sechs Monate, viele Anwälte und viele Sorgen los, um das irgendwie zu strukturieren. Und das ist, glaube ich, so wirklich dann auch painful teilweise für die Founder, ne? Obwohl du in dem Fall inhaltlich sehr, sehr einig warst, ist es trotzdem immer ein Riesenprozess. Okay, und da konnte ihr helfen. Du hast gerade KPIs genannt, da muss ich trotzdem mal nachfragen, was sind denn 2, 3 KPIs so top of mind, wo du jetzt drauf gucken würdest?
Ja, also wir spannen auch nochmal den Bogen dann später, wenn ich zur neuen Investmentstrategie mit euch reden werde. In meinen Augen aktuell sind für mich 2 absolut wichtige KPIs da. Du musst auf der Annual Recurring Revenue Seite über 7 Millionen Euro sein, besser sogar noch über 10 Millionen Euro. Und dann musst du halt eine EBITDA-Marge von mindestens 20%, besser auch dort über 30% sein. Das von all den Dingen am Ende des Tages sind das für mich die KPIs. Man kann da natürlich jetzt nochmal Customer Churn reinnehmen und Recurring Revenue Ansatz und ob du global aufgestellt bist, wie deine Kundenkonzentration ist, etc., etc., etc. Das sind aber in meinen Augen alles Dinge, die halt eine grundlegende Frage, was ist ein solides, verteidigbares Business, analytischer beantworten.
Aber du sagst eine gewisse Minimalgröße,
genau.
Ja, und dann eine gewisse Minimalprofitabilität.
Genau.
So, und dann hast du im Kern ein gesundes Unternehmen. Weil wenn du da hingekommen bist, irgendwie dann hast du schon was richtig gemacht.
Genau. Man kann natürlich das super analytisch und raketenwissenschaftlich machen, aber ich glaube, vor allem in diesem Small-Cap-Bereich ist Einfachheit und Pragmatismus viel, viel wichtiger. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc. Ihr habt ja mit vielen Small-Cap-Unternehmen zu tun.
Absolut. Ich würde das jetzt genau unterstützen wollen, was du gesagt hast. Und ich glaube, alle Zahlen, die dann noch drüber hinauskommen, die unterstützen halt diese Gesamtstory. Natürlich eine starke Net Revenue Retention ist wichtig, ein guter LTV zu CAC. Und dann natürlich auch, was wir immer sehr gut anschauen, ist das Thema dieses Magic 40, ne? Summe aus Wachstumsrate und EBITDA-Marge. So ein Easy Booking war eher Magic 50, 60. Das heißt eben, die sind auf einem guten Weg und das ist natürlich auch ein wichtiger Indikator für eine relevante Bewertung. Und ich glaube, was man noch dazu kommt, was mir bei Easy Booking sehr gut gefallen hat, ist, das Alleranspruchsvollste ist, mit vielen kleinen Kunden Geschäft zu machen. Enterprise Sales ist schwierig, aber wenn du mal hast, da hast du ein, zwei große, dann hast du viel Geschäft. Aber tausende Kunden zu gewinnen, und du brauchst ja erstmal tausende überhaupt, irgendwie dieses Geschäft auf den Break-Even zu führen. Und dann zu wachsen mit jedem Kunden, ist extrem einfach zu verteidigen, weil die Kunden, wenn sie einmal das eingeführt haben, die digitalen Rezeptionisten, dann werden sie ihn nicht mehr ersetzen. Und deswegen ist da für mich der wahre Wert im Longtail. Und eine der Kernfragen, die wir natürlich auch mit Investoren hatten, war, wie groß ist der Longtail eigentlich, ne? Es gibt 120.000 irgendwie allein im Dach, 120.000 kleine Kunden, aber genau weiß es keiner. Und was heißt Digitalisierung? Und ich glaube, das rauszuarbeiten, dass es de facto eigentlich noch ein Blue Ocean ist. Und was heißt eigentlich Digitalisierung? Ist Excel schon Digitalisierung? Mhm. Oder muss es noch das Buch sein? Und das sind ja Dinge, die dann, glaube ich, nachgelagert Argumente sind, dass dieser Erfolg eben weitergehen kann.
Ja. Okay. Aber trotzdem, Marc, wenn wir dich jetzt schon dran haben, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr dann als Karlsruhe reingeholt wurdet in den Prozess? Also an welcher Stelle wurdet ihr angesprochen oder habt ihr mitbekommen von dem Prozess?
Ja, es ist ja oft auch Netzwerk, ne? Also das heißt, wir sprechen ja gerne, mein Kollege, der Christoph Behm, der war gut bekannt mit Wladimir und der hat mich ausgetauscht und dann wurden wir angefragt und wir hatten eben auch im Travel-Bereich schon einiges gemacht, hier mit Kurz mal weg, mit Kurzerlaub, Casamundo und vielen anderen Playern und deswegen sind wir eingeladen worden und haben uns beworben, muss man da, es gab Wettbewerb, ne? Und ich glaube, wir haben es, glaube ich, dann, glaube ich, auch für uns entschieden, weil wir, glaube ich, einen guten Fit hatten, auch zum Management. Im Endeffekt ist es ja auch da wieder Menschenbusiness, ne? Also Thomas und Uli, super Typen, die eben das Geschäft getrieben haben. Uli hat schon mit Fidelio schon vor, wann war es, 40 Jahren schon Hotelsoftware gemacht. Und die Kombination aus jemand sehr Erfahrenen, der alles schon gesehen hat, alle Tricks und alles heiße Luft erkennt, ne, von Weitem. Und der Thomas als junger, echt dynamischer, auch wirklich ein frischer Mensch, der auch mit der großen Freude das eben groß macht. Das macht mir auch heute noch so einen Spaß, mit solchen Unternehmern zu arbeiten. Und ich finde es ein großes Privileg. Und am schönsten ist es, gegenseitig ist, wenn ich sie toll finde. Und sie haben uns auch geschätzt und haben sie uns beauftragt. Und ich glaube,
Wie viel glaubst du war dann bei der, letztendlich hast du gesagt, es gibt Competition oder es gab Wettbewerb. Wie viel glaubst du ist dann einfach die finanzielle Komponente von eurem Offer versus die persönliche Komponente, dass die Founder sagen, wie es klickt zwischen ihnen und auch die Investoren zwischen ihnen und euch?
Du musst wahrscheinlich Flavio lieber beantworten, ja. Der weiß das ja. Besser.
Also ich sag dir, meine Meinung, Preis ist ein Commodity. So, du kriegst im Preisverhandlungsprozess kriegst du die Berater eigentlich relativ schnell. Es gibt so einen Marktstandard auch bei Pricing, da bewegt man sich um ein paar Basispunkte hin und her. Ich würde sagen, 99% davon habe ich das Gefühl, dass das Partner sind für mich, die A, meine Vision teilen und B, sind das Menschen, mit denen, wenn ich um 3 Uhr morgens zum 8. Mal über das Pitch Deck schaue oder, weiß nicht, um 10 Uhr abends zum 9. Mal über das Operating Modell schaue, ob ich weiterhin noch Bock habe, mit denen das zu machen, ob man weiterhin noch irgendwie Spaß hat, hier den Deal zu treiben oder ob man nicht am liebsten sagen würde, so, Alter, ruf mich nie wieder an nach 8 Uhr. So, und bei Marc und bei Christopher, beim ganzen Karlsquare-Team, ich hab das auch Marc und Christoph mehrmals gesagt, was ich an euch besonders mag, ist, ihr seid Finance-Nerdy. So, wenn ich mit euch gesprochen habe, ich hab nicht das Gefühl, mit diesen Wolf of Wall Street Bankern zu sprechen, sondern einfach mit Leuten, die Spaß an Finance haben, die mit mir Spaß an Softwareunternehmen haben, die gut mit den Gründern zurechtkommen. Das sind einfach, also jeder hat da seinen eigenen Geschmack. Manche wollen mit den Wolf of Wall Street Leuten arbeiten, ist ja auch fein, da gibt's bestimmt welche, ob bei Karlsruhe oder bei anderen Anbietern intern. Aber ich glaube, bei mir war es wirklich 99% sind das Leute, mit denen ich noch Bock haben werde, Mitternacht nochmal irgendwie zum x-ten Mal übers Deck zu gehen, zum x-ten Mal übers Operating-Modell und bin weiterhin noch glücklich, mit denen zusammenzuarbeiten.
Ja, ist fair. Ich glaube, das ist wieder die Investor-Perspektive. Ich meine, hast du ja gesagt, als Stakeholder musst du da auch ein bisschen unterstützen. Das heißt, du bist auch in diesem Prozess und irgendwie Pitch-Deck erstellen und schleifen und Story, bist du dann halt irgendwie tief involviert wahrscheinlich. Ihr habt ja als Finanzinvestor eigentlich das Hauptinteresse, den Exit-Value zu maximieren, würde ich jetzt mal unterstellen, ja, weil das für eure Story am besten ist, während jetzt irgendwie, ich vertrete ja da mehr die Founder-Seite, wenn du deine Firma verkaufst, hast du ja oft zumindest auch noch so ein bisschen, je nachdem wie viel, ob du noch drin bleibst, ob du 100% verkaufst oder nicht, ja, aber zumindest hast du auch so eine Legacy, du hast halt Mitarbeiter, du hast irgendwie so eine Story, so dein Baby, du willst ja auch irgendwie einen richtigen Käufer finden. Weißt du, so, also das ist ja. So. Wie siehst du das jetzt mal als Investor? Bist du da relativ entspannt und sagst, Hauptsache das Ding ist weg? Oder
ja.
Da würde also, mich die Perspektive interessieren.
Ja, also ich selber, geschuldet, weil ich aus der Derivate-Welt komme, denke immer in Optionalität.
Mhm.
So. Und in meinen Augen ist es so, dass das eher Schwierigere ist es, Optionalität zu kreieren, um halt sich einen maximal großen Preis aussuchen zu können. Weil das ist am Ende halt wirklich, irgendjemand macht da halt wirklich eine aktive Entscheidung, Geld zu überweisen. Und ich selber bin einfach vielleicht biased als Investor der Meinung, das zu maximieren ist erstmal einfach schwieriger. Deswegen, wenn man aber darauf hinarbeitet, das zu maximieren, wird man trotzdem innerhalb der Optionalität es immer schaffen, in einem Umfeld, in dem Geld auch irgendwo ein Commodity geworden ist, den Player, mit dem man sich persönlich dann auch wohlfühlt, den Player, mit dem sich das Management wohlfühlt, dorthin zu bringen, wo man auch als Finanzinvestor glücklich rausgeht. Deswegen, ich würde es vielleicht in einem Satz beantworten, schau zu, dass du halt den die Bewertung maximiert bekommst und leverage sie am Ende, um den Player zu bekommen, mit dem du auch am Ende glücklich sein wirst, weiter zusammenzuarbeiten. Das vielleicht so ein bisschen ja aus der Investorenbrille gesprochen. Marc, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das haben wir wunderbar gespielt. Es gibt ja dieses Lehrbuch mit Master und Commander, ne? Kennt ihr wahrscheinlich, Harvard Navigation Methode. Das liest man so im Buch, aber wir haben es genauso gemacht. Vladimir, du warst der Commander und ich war der Negotiator. Ne? Das heißt, du hast mir Vorgaben gegeben, was euch wichtig ist. Natürlich habe ich auch gesehen, ich war dabei in den Management-Präsentationen, wo die Chemie stimmte. Also das merkt man natürlich auch, wie sehr die sich auch reinhängen. Und ich habe aber dann natürlich gesagt, ja, am Ende müssen wir den Entscheider gewinnen. Und habe natürlich als Verhandler dann die Verhandlung so geführt, versucht, einen Deal zu kreieren. Die Freiheit habe ich ja dann direkt dann in der Verhandlung, wo ich zurückgehen konnte und Vladimir sagen konnte, ich glaube, wir haben es jetzt gut strukturiert. In Summe kommt am meisten raus, weil ich habe einen gewissen Earnout drin, aber so strukturiert, dass er auch kommt, kriegen wir nicht damit an Bord. Und am Ende waren dann alle happy. Und das ist auch, ich glaube, die Kunst, dass du als M&E-Berater halt nicht Partei bist, du bist auch Partei, aber du bist nicht Prinzipal. Du hast keine Anteile, sondern du musst dafür sorgen, dass die Parteien, die Stakeholder, eben der Investor, das Management, die Founder und der Käufer dann zusammenkommen.
Genau, weil das ist ja die andere Rolle oder die dritte Rolle. Neben Founder und Investor kommt jetzt der M&A-Advisor. Ich würde sagen, dein primäres Ziel ist ja, dass ein Exit überhaupt zustande kommt. Weil ob die Firma jetzt für, ich sag mal, eine random Zahl, die nichts mit Easy Booking zu tun hat, irgendwie für 25 Millionen oder für 20 Millionen verkauft wird, ist ein Riesenunterschied für den Investor. Ja, aber für dich als Advisor ist natürlich 20 Millionen viel besser als gar kein Exit. Ja, dann bleibst du.
Ich will das anders sehen. Also okay. Ich will das anders sehen und ich kann das auch anders sehen, weil ich mache seit 25 Jahren das Geschäft. und ich habe immer gesagt, ich habe oft auch Unternehmen abgeraten vom Deal.
Okay.
Und gesagt, es ist noch zu früh, bleib mal noch dran, da musst du Hausaufgaben machen, verkauf lieber in 1 bis 2 Jahren. Aber ich habe mir dann auch rausgenommen, den Unternehmer zu sagen, hau die Kacke raus jetzt. Ich glaube, da kommt sie für Wettbewerb aus USA. Mach's jetzt. Ich glaube, ich versuche, weil ich auch Unternehmer bin, immer langfristig zu denken. Und ich glaube, in dem Deal, dann, wo wir dann sind, gibt es ja Optionen auf dem Tisch. Und ich kann natürlich nur, Optionalitäten. Ich habe Optionen gemacht und der Unternehmer oder der Investor, Gesellschafter, muss sich immer die Recht vorbehalten, auch keinen Deal zu machen, sonst ist er erpressbar. Und deswegen glaube ich, meine Aufgabe ist, gute Optionen zu machen. Und ich habe natürlich auch im Vorfeld einen Pitch gemacht, wo ich gesagt habe, was glaube ich als Bewertung, was da kommt. Und natürlich muss ich mich auch daran auch messen lassen, ja zuletzt auch in meinem Erfolgshonorar, was dann kommt. Ne? Also, aber ich würde mich schon positionieren, mir als unternehmerischer M&A-Berater rausnehmen, dass ich sage, den Deal, ich würde ihn machen, weil ich glaube, in 2 Jahren kriegst du vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür hat die Firma viel mehr Perspektiven jetzt und du hast wieder neue Möglichkeiten, neue Investments zu machen.
Mhm. Und andersrum, was du gerade gesagt hast, finde ich noch spannender. Du nimmst ja auch die Freiheit raus zu sagen, wir haben das jetzt hier mit 3 potenziellen Käufern durch und eigentlich ist kein Deal richtig gut. Think about it, ja. Und vielleicht machst du es auch einfach nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also vor allem sagst du ja auch immer, es ist ein Long-Term-Business und ihr lebt von Referenzen von anderen Foundern, die mit euch im Prozess fahren. Und ich glaube, ein Founder merkt ja relativ schnell ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem er verkauft hat, ob es irgendwie gut war oder nicht. Und wenn ihr jetzt seit 25 Jahren dabei seid, gibt es ja auch ein paar, die happy waren oder nicht happy waren und das weitererzählen. Ja?
Absolut. Und, ja. Ich glaube, die Referenz, also jeder Deal bringt 3 bis 5 Folgemandate. Und ich glaube, was ich auch nochmal auch sagen möchte, ist, du hast ja eigentlich nur einmal die Gelegenheit, den Markt rauszugehen. Und dann bist du eigentlich, wenn es nicht gut läuft, für 2 Jahre musst du da erstmal stillhalten, sonst sind alle nur genervt. Ne?
Ja.
Deswegen ist eben die Vorbereitung extrem wichtig. Und das haben wir eben auch gemeinsam mit Vladimir angeschoben. Also ein Financial Factbook. Das auch als Rat oder als Experience Share, an alle Gründer. Mach ein Managed Factbook, das kostet nicht viel Geld. Und da sind die Zahlen ordentlich aufbereitet von einer, ich sag mal, renommierten, unabhängigen Partei, Wirtschaftsprüfer. Und nimm dir jemanden, der sich mit Subscription auskennt. Wir reden hier nicht über Anlagenbau, wir reden über Software as a Service mit Subscription. Das heißt, der E-Berater muss das verstehen, wenn er die Zahlen aufbereitet und erklärt. Und zweite Learning.
Sag mal kurz, wie viel Zeit oder vielleicht auch wie viel Investment hältst du für sinnvoll, um so einen M&A-Prozess erstmal intern vorzubereiten? Dauert das eine Woche oder dauert das 2 Monate?
Also es dauert wahrscheinlich netto nicht mehr als eine Woche, aber brutto dauert es lange, weil wenn du eben auch eine Tech-Diligence machst, und wir haben auch hier gesagt, lass uns eine Tech-Diligence machen, und ich habe auch gesagt, lass uns Berater nehmen, die in der Vergangenheit für die Käufer gearbeitet haben, die in Frage kommen. Das heißt, du holst den Prüfer ins Boot de facto.
Ja.
Und wenn dann rauskommt, du hast ein Security-Issue, ja, nicht auf Easy-Booking bezogen, sondern allgemein, dann ist es doch gut, wenn du nochmal ein Security-Issue fixst und aus einer roten oder gelben Ampel wird eine grüne Ampel im Technical Diligence Report. Und ich glaube, deswegen lieber die Zeit sich nehmen, und ob die Firma jetzt irgendwie im April oder im Juni in den Markt geht, ist vollkommen wurscht. Aber wenn du nur mit lauter Baustellen rausgehst, dann ist es eben nicht gut. Am schlimmsten ist, die gar keine Vorbereitung zu machen, weil dann wirst du erwischt mit irgendwelchen Fehlern. Besser als das ist, eine Idee zu haben, wo Risiken drin sind, die man fixen kann, aber auch nicht optimal. Idealerweise hast du Sachen, die kurzfristig in ein paar Monaten gefixt werden können, repariert, und dann hast du eine weiße Weste. Und das Gute ist ja, wir hatten ja auch in jedem Prozess, da hast du 20 Angebote und mehr. Und dann gehst du mit 10 Parteien in die nächste Prozessphase. Und alle die kannst du sagen, hier sind alle Reports, guck dir sie an, ist alles geprüft, du musst gar nicht selber so viel Zeit investieren, du musst dir eigentlich nur überlegen, ob du den Case spannend findest, weil den Rest haben wir für die vorbereitet schon.
Ich finde den Satz irgendwie, ich nehme einen Tech-DD-Anbieter, der schon für den potenziellen Käufer früher gearbeitet hat, das finde ich total sinnvoll. Also gibt der, wenn du jetzt aber selber sagst, ich habe eventuell 20 Bieter oder auch 10 im Rennen, dann kann ich ja nicht 10 Tech-DDs machen. Also Idee finde ich gut, aber wie läuft es dann in der Praxis? Also irgendeinen musst du nehmen, aber du nimmst einen, der nicht dir nahe ist, sondern der eher neutral oder eher auf der Käuferseite ist.
Na, also ich will schon jemanden haben, dem ich auch ein Vertrauen habe, dem ich auch arbeiten kann wirklich. Ne? Ja. Darf nicht ganz aus dem Feindesland kommen. Aber natürlich, es gab hier eine Transaktion, eine Referenztransaktion im Markt mit Smobu, die verkauft worden sind an Home2Go. Und ich habe natürlich dann geguckt, wie war der Deal, das ist die Vorbereitung, die ihr auch macht als M&A-Berater. Und ich habe gesehen, dass Tech da ein großes Thema war. Und dann haben wir halt den Tech-DD-Berater genommen, der damals die Buy-Side gemacht hat. Dass der natürlich nur ein Bieter anguckt, ist ja klar. Aber wenn's der beim Einbieter sich gut auskennt, was der sucht, dann wird er beim 5 anderen auch die Themen kennen, die genau konkurriert sind.
Ja, okay, also du sagst, generelle Advices, irgendwie vorher die Hausaufgaben machen. A, stehst du besser da taktisch, B, macht es für die potenziellen Käufer den Prozess einfacher, womit du einfach mehr in die nächste Phase reinkriegst, was dann wiederum dahin führt, wo Wladimir gesagt hat, wenn ich halt Optionalität habe, also mehrere Käufer, die auf der hohen Phase mitbieten, dann habe ich auch eine bessere Wahrscheinlichkeit, dass ich dann zu einem guten Ergebnis komme für alle. Ja.
So ist es. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, was auch ein Learning ist der letzten Jahre. Das Tolle bei SaaS-Firmen ist ja, dass du alle Kundenkohorten hast. Du hast ja total messbar alle Daten. Und was wir immer machen, ist ein Data Cube. Mit allen Kundendaten, Upsell, Downsell, Churn, die Entwicklung verhasht. So. Und du kannst natürlich den Data Cube, solltest du auch in Investmentmemorandum gut aufbereiten, erklären die Trends. Aber eigentlich wollen die Käufer einmal den Data Cube und machen ihre eigenen Analysen. Und natürlich musst du dir überlegen, was kommt da wohl raus bei der Analyse, die Deutungshoheit bewahren da. Aber diesen Data Cube zu haben, der macht es so effizient, weil du nicht 1000 Rückfragen hast und du hast dann alle Parteienbieter zügig auf dem schnellen Level und die sind so gut aufgestellt, dass sie eigentlich im Bild haben, ist es eine gute Firma oder nicht.
Und das ist auch eigentlich so der schöne Trend der letzten, ich weiß nicht, der letzten Jahre, würde ich sagen, diese Prozesse wurden immer mehr commoditized. Also es gibt keine Überraschung mehr, wie es noch vor ein paar Jahren war. Also man weiß, worauf geachtet wird, worauf der Tech-Today-Report achten sollte, worauf im Financial Factbook geachtet werden sollte, worauf im Datacube geachtet werden sollte. Und das sind, finde ich, auch so Dinge, wenn ich als Shareholder das ja auch weiß, ja, wieder kommen wir zurück zum Hausbaubeispiel, ne? Dann ist es irgendwo auch meine Pflicht, frühzeitig dem Management darauf vorzubereiten, dass diese Prozesse bei uns zukommen werden und hey, guys, let's be ready to get this done. Und das ist auch, glaube ich, so das Schöne, wo ein Shareholder einfach in der Pflicht ist, diesen Prozess vernünftig so zu fahren, dass das Management nicht zu sehr abgelenkt wird von seinem Daily Business. Weil am Ende des Tages, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Geschäftsführer zu sein, ist sowieso schon irgendwie ein 60, 70 Stunden Job. Wenn dann halt nochmal dieser ganze M&A-Spaß dazukommt, it's gonna escalate. So. Und wie viel man dort als Shareholder unterstützend sein kann und gleichzeitig eben halt Shareholder-Interessen vertritt, damit steht und fällt vieles, glaube ich.
Okay, dann lass uns doch nochmal eine Ebene abstrahieren. Wir haben jetzt eingangs schon gesagt, es ist ein bisschen M&A-Dynamik aufgekommen. Wie seht ihr denn aktuell die SaaS-Exit-Landschaft? Also werden da dieses Jahr viele auf uns zukommen? Wo liegen wir bewertungsseitig? Du hast ja gesagt, du warst 2021 dabei, du hast aber auch 2022 und 2023 erlebt. Jetzt ist halt 25. Was ist denn eure Einschätzung auf den Markt gerade?
Ja. Also dazu, das ist ja eine makroökonomische Frage auch. Ich bin sehr großer Fan von den Memos von Howard Marks, einem der Gründer von Oaktree. Und in den letzten Jahren, finde ich, hat er zwei Memos unter anderem veröffentlicht, die ich auch unseren Hörern empfehlen würde. Wer sie noch nicht gelesen oder gehört hat, gibt es auch als Podcast. Einmal Sea Change aus Dezember 2022 und dann Father Thoughts on Sea Change aus Oktober 2023. In einem Satz vielleicht zusammengefasst, auch ein Zitat aus dem Oktober 23 Paper ist, da hat er gesagt, jeder, der seit 1980 in das Geschäft eingestiegen ist, mit anderen Worten, die überwiegende Mehrheit der heutigen Investoren hat mit relativ wenigen Ausnahmen nur Zinssätze erlebt, die entweder gesunken oder extrem niedrig waren oder eben beides. In meinen Augen, es ist ein massiver Unterschied, ob ein Leitzins bei irgendwo 0% ist oder bei 2,5% oder bei 4,5%. Ich selbst bin bei der Devise, Geld wird wieder teurer. Es gibt diese berühmte Meme von Ray Dalio, wo er irgendwo in Davos gesagt hat, where do you wanna go? Cash is trash. Die wurde mal geupdatet von ihm sogar in letzter Zeit. Cash ist kein Trash anymore. Ich bin der Meinung, was treibt den M&A-Markt voran? Es ist wichtig, gesunde Firmen zu haben. Growth at all costs ist nicht mehr der Kerntreiber. Es geht um Profitabilität, es geht um gesunde Cashflows und Firmen, die eben in diese Buckets reinpassen, haben ein sehr schönes Umfeld, wo sie es auch monetarisiert bekommen. Auf der anderen Seite, was ich glaube ist, der Exit-Market ist ein Winner-Takes-It-All-Market. Entweder kriegst du halt 10, 20 NBOs oder du kriegst irgendwie maximal eins, weil jemand halt irgendwie so eine strategische, interessante Komponente in deiner Firma sieht. Es ist wenig dazwischen. Ich glaube, es ist wenig dazwischen. Das ist zumindest das, was wir wahrnehmen. Und unter dieser Prämisse, was ich auch einigen Managern bei uns immer sage, ist, es gibt ja diesen berühmten Spruch über Willie Sutton, den Bankräuber. Da haben sie ihn gefragt, warum raubst du Banken aus? Da hat er gesagt, weil dort das Geld ist. So, wo ist gerade im Markt das Geld? PEs sitzen auf Record-High Dry Powders. Zum Teil, der neue Bain-PE-Report ist, glaube ich, heute rausgekommen. Im 24er Bain-PE-Report wurde noch darüber berichtet, wie viel Prozent des globalen Dry Powders 4 Jahre und älter ist. Wir reden da über 20, über 25, ich glaube sogar 26% war das jetzt, des globalen Dry Powders ist 4 Jahre oder älter, muss allokiert werden. Da ist immer meine Devise, hey guys, wenn wir wissen, wo das Geld ist, lasst uns doch die Firmen gleich so bauen, dass wir das den Leuten präsentieren, wo das Geld ist und einen schönen, vernünftigen Deal für uns alle Involvierten machen. Der neue Eigentümer ist happy, hat eine schöne Firma gekauft, das Management ist happy, hat einen guten Deal gemacht und die Finanzinvestoren sind auch happy. Das so vielleicht, wo ich den Markt sehe, in einem Satz, Growth at all costs ist nicht mehr, worum es geht. Es geht um gesunde Firmen, gesunde Cashflows, gesunde Profit Margins. Marc, wie siehst du das?
Genau so. Und ich glaube, das zeigt eben auch darin, dass man eben, wenn man nicht sehr stark wächst, dann auch ein EBITDA haben muss. Und das ist ja ganz unseriös für eine SaaS-Firma, ein EBITDA zu haben. Aber wenn du halt nicht wächst mit mehr als 30% plus, dann fragen alle irgendwie, wo bleibt das Geld hängen irgendwo. Und ich glaube, ich sehe auch diesen Spread, wie nennt Hexit All. Das heißt, es ist wirklich skurril. Wir haben super Prozesse, wo Firmen 8, 9, 10 Mal Revenue wert sind. Ja? Und dann gibt es welche, wo die eben nicht so stark wachsen. Dann sind sie vielleicht nur 2 bis 3 Mal wert. Die sind nicht so unterschiedlich wertvoll, aber die Investoren hängen sich eben sehr stark auf die Erfolgscases. Und wenn der Erfolg nicht so da ist, dann musst du halt schauen, dass du gut reinpasst in eine Plattform, die konsolidiert. Und das Gute ist, glaube ich, mit dem Dry Powder, es gibt eben natürlich die großen Fonds, die groß Private Equity machen, aber es gibt eben auch mittelgroße, die Plattformen bauen. Es gibt diese Evergreen Funds wie Chapters, Constellation. Also das Gute ist, es gibt viele Möglichkeiten für mich als Unternehmer, aber ich muss halt schauen, dass ich halt den richtigen Rohstoff biete, ne, für so eine Transaktion. Und da muss ich mich kritisch hinterfragen und sagen, was habe ich eigentlich zu bieten, was ist mein Plan nach oben und wie kann ich mit dem richtigen Investor diesen Plan umsetzen.
Mhm. Ich finde es spannend, weil du jetzt gerade gesagt hast, Wladimir, irgendwie, wir haben Dry Powder bei den PEs. Ich habe schon auch, wir haben jetzt in Hamburg haben wir den Jan Marquardt irgendwie als Speaker, der hat Koyo gegründet und dann verkauft dann an Marlin Equity Partners, die dann wiederum das mit 2 anderen zusammengelegt haben. Ich habe auch mit dem Moritz Kote von Talent gesprochen, der eingestellt wurde, um jetzt Talent sozusagen von 50 Richtung 100 Millionen ARR zu bringen in einem PE-Case, wo mehrere Firmen zusammengelegt wurden. Also die Beispiele sehe ich schon. Aber ich meine, Easy Booking ist jetzt quasi ja an eine große Firma verkauft worden. Ich habe mit Aptean gesprochen, die sozusagen echt viele Softwarefirmen zusammenkaufen. Ja, und also ich sehe auch so ein paar einfach größere, SAP kauft natürlich auch die ganze Zeit ein. Ne? Also es gibt schon auch diese Big Player, die ja auch irgendwie sozusagen an den neuen Trends dranbleiben müssen und einfach immer wieder einfach neue Nischenprodukte kaufen. Oder ne? Also aus 10 Milliarden Umsatzsicht ist es dann vielleicht ein Nischenprodukt, aber immer noch eine solide Firma. Wie unterscheidet ihr sozusagen dann, gehe ich jetzt, adressiere ich auf PE oder adressiere ich auf einen Strategen oder so einen Corporate Consolidator? Wie entscheidet sich das?
Ja. Also ich würde nochmal dort wieder in der Optionalitätsbrille die Welt anschauen. Meine Wahrnehmung, ohne jetzt die Wahrheit zu beanspruchen, meine Wahrnehmung ist, Strategen kaufen auch Firmen, die jetzt nicht unbedingt aus Financial KPIs Sicht wert sind, gekauft zu werden. Da gibt es dann andere Dinge. Man möchte Kundenbeziehungen kaufen, man macht Acquihires, man hat das Produkt spannend gefunden, etc. Das ist aber für mich irgendwo eine Form von, ich will es jetzt nicht Glücksspiel nennen, aber es ist eine Form von Glücksspiel. Ich weiß es halt nicht, ob ich dort mit dem richtigen Head of M&A gerade spreche, der dann mit dem richtigen Head of Innovation bei sich im Corporate spricht, die das dann auf einmal alles spannend finden. Das ist, also es ist super, super schwer, das zu planen. Ich bin ein Freund von irgendwo Prozessen, die man sehr, sehr gut durchplanen und durchexekutieren kann. Und was ich dann unserem Management auch oft mitgebe, ist, pass auf, wenn wir diese Dinge erreichen, dann garantiere ich dir, kriegen wir 4, 5 Offers von irgendwelchen PEs. So. Mhm. Aber obviously, wir nehmen das gleiche Deck, wir machen das genau das gleiche und sprechen damit auch Corporates an. So. Und dann kreieren wir eben dieses wunderschöne Momentum für alle Involvierten, was Spaß ist. Ich habe auf einmal dann Liquidität in dem Prozess. Ich habe dann auf einmal Optionalität in dem Prozess. Und wenn es gut läuft, finde ich halt auch nochmal einen spannenden Strategen, wo es vielleicht auch nochmal eben auf persönlicher Ebene anders funkt als jetzt mit einem PI. In Klammern, es gibt auch sehr viele PIs, mit denen es sehr gut funkt mit dem Menschen. Ja. Um deine Frage zu beantworten, ich empfehle, bleib in der Optionalitätsdenkbrille. So. Mhm. Und es ist sehr, sehr viel schwerer für einen Corporate Exit zu planen und dahin zu bauen, als es zu bauen ist, eine Firma, die die PI-Kriterien erfüllen wird, weil es ein standardisierter, kommoditisierter Prozess ist. Oder Marc, wie siehst du das?
Ja, absolut. Und ich glaube, M&A-Berater sagen vielleicht, sie wissen alles, was kommen wird, aber sie wissen es eben nicht. Weil in so einem Prozess geht es ja auch darum, genau Optionalitäten aufzubauen. Und zum Beispiel eine These war bei uns, die Hotelsoftware-Anbieter, die Großhotels, die wollen Mittelstand rein. These hat nicht funktioniert, aber wir haben sie probiert, okay, hat nicht funktioniert. Was sicherlich spannend war hier, dass wir eben jemanden gefunden haben, wie Psychetti, die sind groß, die sind powerful, aber die sind halt nicht in den USA. Italien, Österreich, Deutschland, das ist irgendwo in Reichweite und die haben eben auch ein spannendes Portfolio von Firmen, wo es auch Synergien gibt. Die haben TC-POS, das Thema Payment in Hotels ist extrem spannend. Und ich glaube, bei denen war es nicht ist rein nur der eine Deal-Rationale, warum wir es gekauft haben. Es war eine Mischung aus irgendwo auch wie eine Art Portfolio-Investor zu denken. Ich habe ein neues Portfolio, was ich aufbaue. Trotzdem habe ich Synergien und ich bin in der Gruppe drin von Firmen. Und ich glaube, ich sehe es so, die Finanzinvestoren, die helfen einem, um auf jeden Fall ein sicheres Angebot zu haben und man weiß, man kriegt es verkauft. Strategen helfen einem vielleicht, einen höheren Preis zu bekommen oder mehr Möglichkeiten für die Firma, sich zu entwickeln. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, das sind so diese PE-Backed-Plattformen, die sind auch Strategen, aber trotzdem mit Equity dahinter und die sind auch eine extrem spannende Zielgruppe für so Prozesse. Und eine Lektion ist für mich auch aus den Prozessen der letzten Monate und Jahre, breit gehen. Es schadet nichts, mit mehr Leuten zu sprechen. Der M&A-Berater muss es ja managen. Der hat die Zeit dafür. Und der wird es dann praktisch ausdünnen, aber auch nicht zu sehr, weil es ist gut, verschiedene Optionen zu haben, weil es eben verschiedene Ziele gibt. Und ich glaube, so dieses Wechselspiel von Strategen, Finanzinvestoren ist extrem spannend, weil sie auch befruchtet. Nur wenn die Firma an sich vielleicht selber standalone sehr viele Perspektiven hat, auch mit Add-ons und Potenzialen und Internationalisierung, dann ist der Finanzinvestor der richtige Partner. Und die haben sich für mich in den letzten Jahren echt entwickelt zu echten tollen Partnern in verschiedensten Phasen. Ja? Und Creator war der Phase eben für diese Gründungsphase, eben jetzt bis zum Strategen. Hätte auch sagen können, dass ein Finanzinvestor kauft und dann kauft es dann in 5 Jahren vielleicht ein anderer Finanzinvestor. Und das macht es eben immer so spannend, eben dann in dem Prozess einen richtigen Partner zu finden, Interaktion mit den Entscheidern.
Okay, verstanden. Jetzt haben wir anfangs ja schon erwähnt, Wladimir, dass du aus dieser ganzen Erfahrung raus jetzt selber einen Fund aufsetzen willst, spezifisch irgendwie für Small Cap Businesses. Was ist die Story dahinter?
Ja, also mit einem guten Kumpel, der bei einem Software-PI-Fonds arbeitet, tausche ich mich regelmäßig aus über Deals, was sieht man im Markt etc. Und haben wir halt relativ schnell gemerkt, so hey, auch wenn wir auf ähnliche Dinge blicken, reden wir über sie ganz, ganz anders. Das sind so, die VC-Buddies in Berlin haben irgendwie kaum Touchpoints zu den PE-Buddies in München und Frankfurt und umgekehrt. Und da ist uns auch vor allem bewusst geworden, viele der Firmen, die wir so sehen, jetzt wie Marc eingangs gesagt hat, irgendwo so zwischen 1 Million und 10 Millionen Euro Umsatz, die dann halt irgendwo im Fundraising sind, haben auf der einen Seite kein VC-Potenzial. Was meine ich damit? Sie haben kein Unicorn-Potenzial, sie haben nicht dieses Triple-Triple-Double-Double-Growth-Mantra etc. Und vielleicht, um auch dort nochmal reinzugeben, selbst wenn man halt dieses VC-Mantra mitbringen kann, ist für mich eher eine grundlegende Frage, ob man danach auch eine Firma bauen möchte. Denn wenn man so eine Firma baut, ist der IPO das Ziel. So. Und selbst die Niedrigzinsphase, die wir in den letzten Jahren hatte, hat sehr, sehr wenig vernünftige IPOs in Deutschland über die Runde gebraucht, sodass für mich sowieso grundsätzlich die Frage ist, ob ich mich auf dieses Mantra einlassen möchte. Und gleichzeitig haben wir halt auch einfach gesagt, so pass auf, wir sehen den Need, dass solche Firmen, die gerade jetzt bei 1 bis, lass es mal, also die in diesen Ranges unterwegs sind, was Umsatz angeht, dass man sie innerhalb von 4 bis 6 Jahren auf so eine Ebene bringen kann, dass man einen sehr, sehr schönen Exit mit denen zu einem PE-Fonds schaffen kann. So, im Base Case plant man den Exit an einen PE-Fonds, im Worst Case plant man den Exit an ein Add-on bei einer PE-Plattform und wenn es gut läuft, hat man alle Optionalitäten ausgenutzt und verkauft sogar zu einer sehr guten Premium-Bewertung an einen Strategen. Wir selber haben das Pre-Private Equity Investing genannt und wollen mit unserem Fonds Volator Capital Partners, ich, mein Kumpel aus dem PI und Cedric Köhler, mit dem ich jetzt schon seit vielen Jahren bei Creator Ventures arbeite, wollen wir in den Markt gehen und sagen, Freunde, ihr müsst euch nicht mehr entscheiden zwischen Bootstrapping und Venture Capital. Freunde, wenn ihr zwischen VC und PI fällt, es gibt einen dritten Weg, wo man eine vernünftig geile Firma aufbauen kann. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten, wir wollen mit euch der Passende, der Wunschpartner sein, daran arbeiten wir jetzt aktuell. Ich bin weiterhin natürlich auch noch sehr viel mit meinen Creator-Tätigkeiten beschäftigt, aber das ist einfach etwas, wo wir eine Gap im Markt sehen, wo wir Gründern partnerschaftlich mit ihnen zusammenarbeiten wollen, um eben diese Gap zu füllen.
Okay, weil meine erste Frage ist, ich weiß nicht, ob du die Kollegen hier kennst von Flex Capital aus Berlin. Wie würdest du dich sozusagen von Flex Capital differenzieren? Die sind ja schon PE-Investor, aber sind ja auch sehr viel auf Firmen unterwegs, die irgendwie 3 bis 10 Millionen ARR machen, profitabel sind. Also klingt jetzt gar nicht so anders, die Story, finde ich.
Ja, also ich würde dir auch recht geben. Also grundsätzlich gibt es da vielleicht den einen oder anderen Player, der in der ähnlichen Denke unterwegs ist. Primär, was mir jetzt also bei Flex einfällt, ist, ich weiß, sie sind signifikant operativer unterwegs. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir sagen, das ist ein Bereich, wo wir nicht den Art des Value Adds geben wollen und können, wie vielleicht jetzt eine Flex Capital. Wir sind Finance Guys zum Beispiel. Wir helfen dir wirklich daran. Wir erkennen, das ist ein Case, der jetzt in 4 bis 6 Jahren PE-ready ist. Wir werden mit dir in diese Richtung diesen Case zusammenbauen. Promise from our side, wir werden nicht operativ eingreifen. Promise from our side, wir werden aber hardcore kritisch sein, was along the way alles ankommt bei dem Bauen der Firma, um sie PE-ready zu bekommen. Also ich würde in diese Richtung uns erstmal differenzieren. Und der andere Punkt ist auch nochmal, die Strategie, die wir hier fahren, wird per Definition einen stärkeren Portfolio-Fokus erfordern. Das heißt also, das wird nicht funktionieren mit einem breiten Portfolio-Ansatz. Wir sind per Definition ein kleineres Team, wir wollen per Definition ein kleineres Portfolio managen, einfach weil basierend auf unserer Erfahrung es eben wichtig ist, dass man in der Lage ist, dort fokussierter und mit weniger Ablenkung unterwegs zu sein. Das soll nicht heißen, dass Flex Capital abgelenkt ist oder sonst was, aber das, um sich ein bisschen zu differenzieren von denen. Wir sind, glaube ich, weniger operativ, ohne jetzt genau im Detail bei Flex Capital zu sein, wir sind weniger operativ dort tätig, weil ich meine, sie haben auch sehr viel Werbung damit gemacht. Also jetzt nochmal, wenn das Flex Capital Leute hören und sagen, das ist falsch, tut mir leid, ich will nicht die Wahrheit beanspruchen, aber ich meine damals auch gelesen zu haben, dass sie auch sehr viel Werbung damit gemacht haben, dass sie operativer, unterstützender sind.
Weil sie nochmal, im Kern selber Unternehmer waren. Ja, das
genau,
ist,
ich genau glaub, aber nochmal wichtig, Story, ich will nicht die Wahrheit gebracht haben. Ne?
Ich fand die Story sehr ähnlich und ich weiß, dass der Peter auch an der AGC war, ich weiß, dass ihr beide Patagonia-Westen tragt, also da gibt es schon viele Parallelen.
Ach, die Welt ist also klein. Bei mir ist wichtig, wenn ich was falsch über Flex Capital gesagt habe, dann tut es mir leid. Okay. So,
muss jetzt auch kein Flex Capital Werbepodcast sein. Ja, das ist alles gut. War nur meine erste. Und ich glaube, manchmal ist es hilfreich, wenn man einfach so ein bisschen sich so abgrenzt, weil dadurch schärft sich dann halt das Bild. Genau. Und wir wollen ja verstehen, was ihr macht und warum. Und Fund-Size, hast du dann Ziel?
Also unser Ziel ist 60 Millionen Euro und Q4 2025 ist der Force Close.
Okay. Ja, das scheint ja alles ready to go zu sein. Also da seid ihr gut unterwegs. Okay, und also schon irgendwelche Target-Companies im Visier?
Tatsächlich reden wir mit einigen. Also es gibt, man kann das ein bisschen anwenden, dieses Easy-Booking-Mindset, was man jetzt für eigentümergeführte Hotels hat, das gibt es in den verschiedensten Branchen. Nochmal, es gibt einige Menschen, die reden SaaS tot und sagen, AI wird das alles revolutionieren, hast du nicht gesehen? Ich selber bin da eher pragmatisch. So, wenn ich mit Menschen rede, die lass es ein eigentümergeführte Autowerkstatt sein oder sonst was, wenn sie in dem Bereich unterwegs sind. Ich meine, die wollen halt einfach eine einfache Software mit ein paar Klicks, die wollen es erledigt bekommen. Klar kann es irgendwann mal sein, dass AI da irgendwann mal hingeht, will ich nicht ausschließen, ob das jetzt in einem Jahr oder in 10 Jahren ist, aber ich selbst bin davon überzeugt, diese automatisierten Prozesse, wie sie aktuell viel, viel stärker von SaaS bespielt werden, als jetzt von irgendwelchen AI-Agents, die haben noch für viele Jahre eine Existenzberechtigung und diese Art der Targets, mit denen tauschen wir uns dort gerade aus und wollen mit solchen Art der Targets zusammenarbeiten.
Und ich würde schon auch die These in den Raum stellen, dass nicht alle SaaS-Firmen von AI-Firmen abgelöst werden, sondern dass viele SaaS-Firmen, viele Founder, mit denen ich gerade spreche, einfach gerade sehr, sehr stark drüber nachdenken, wie und wie intensiv sie sozusagen AI in ihre bestehenden Produkte einbauen und die Software, also am Ende der Kollege, der die Autowerkstätten hat, der will einfach ein einfach bedienbares Tool haben, wie viel AI da jetzt im Background läuft. Ja. Aber der lernt jetzt nicht alle 3 Wochen neues AI-Tool und der lernt auch nicht prompten und so weiter, sondern ich glaube, einfaches Interface, das ist ja das, was am Ende den Kunden überzeugt. Und wenn du die Kundenbeziehung schon hast, weil du, keine Ahnung, wie Easy Booking jetzt schon bei 6.000 von so kleinen Betrieben drin bist, ja, dann ist einfach dein Job, da das Produkt irgendwie anzupassen und zeitgemäß zu verbessern, damit dir die nicht weggenommen werden. Aber so schnell ist es dann auch nicht einfach, dass irgendeine neue, ganz andere AI-based Booking-Software dir die 6.000 Kunden wegschnappt. Ich glaube, man darf da nichts machen, aber da sehe ich jetzt auch nicht, also ich denke, SaaS kann da sehr viel profitieren.
Ja. Und auch in dem Bereich zu bleiben, also welche Probleme uns dort faszinieren ist, und Summa Equity zum Beispiel aus den Nordics ist ja auch ein spannender Player, von dem man viel lernen kann. Die haben ja dieses Konzept von Private Equity 4.0. Das heißt also, auch konkret konkret Probleme zu adressieren, die gesellschaftlich irgendeine Relevanz haben. Bei Easy Booking ist jetzt zum Beispiel Fachkräftemangel. So, UN-SDG-Guys helfen das sehr, sehr gut, dass du jetzt nicht irgendwie nächstes AI-Hype-Thema dort finanzierst, sondern wir schauen auch wirklich sehr stark über die UN-SDG-Guys, welche Probleme sehen wir gesellschaftlich gerade, und nochmal von Summa Equity, die haben eine super coole Website mit viel Learning-Material, kann man sehr viel lernen, hilft es auch sehr gut nachzuvollziehen, okay, was von dieser ganzen Problemlandschaft, die wir haben, ist es auch nicht nur wert, adressiert zu werden, sondern ist es auch wert, finanziert zu werden und gebaut zu werden. Und da ist auch ein Ansatz, wo wir sehr, sehr, sehr gerne mit Gründern reden, die auch eben diese Art der Probleme adressieren. Und da habe ich auch den Eindruck, dass es noch das ist nichts, was wirklich konkret AI disrupted wird im nächsten oder ein, zwei Jahre, aber als Add-on eben.
Ja. Ich glaube, dass AI ja eher praktisch jetzt verfügbar ist für alle, ne? Auch die kleinen SaaS-Firmen, die können AI wunderbar einbauen in ihre Produkte, und wenn dann der lokale ich sag mal Hotelier mit seiner eigenen Stimme noch seine Gäste betreuen kann, wenn er gerade auf dem Klo ist, ja, ist ja wunderbar, ja, wenn er alles weiß. Und der wird sich nicht selber einloggen bei OpenAI und ein Voice-Bot da programmieren, aber wenn es Easy Booking für ihn macht, dann wird er vielleicht nochmal extra dafür bezahlen. Also insofern, ich glaube ich eher, dass es eine Partnerschaft sein wird von AI und von SaaS.
Ja, also in vielen Cases. Ja. Also mega spannend. Also ich bin auch da sehr, sehr eng dran, weil sich wirklich alle vier Wochen was ändert. Ja. Und bis zu unserem Summit im Oktober, wir werden da viele AI-Themen einbauen, aber du kannst heute ja noch gar nicht sagen, was. Ja, weil bis Oktober kann ich nicht planen inhaltlich. Ja. Dafür ist die Welt gerade zu schnell. Allein das ist ja crazy. Und aber auch wieder mega, mega, mega aufregend. Vor allem, wenn man es, wie wir jetzt so als Marktbegleiter beobachten darf, ohne dass das eigene Firma da at risk ist oder so. Ja, wir sind einfach nur intellektuell gechallenged die ganze Zeit. Ja, aber gut, dann lass uns so ein bisschen zu einem Ende hier kommen, weil ich habe jetzt verstanden, ihr hattet da einen coolen Case, wir haben deine Perspektive als Investor verstanden, Wladimir, und wie du halt sagst, dass du sozusagen Stakeholder-Themen treiben kannst und auch solltest, um operativ arbeitende Founder zu entlasten. Ja, irgendwie fand ich auch spannend, dieses Thema Optionalität bei der ganzen Exit-Bewertung, ja, und dass man da halt einfach helfen kann, um sowohl einen guten Preis als auch einen guten Fit irgendwie für die Founder irgendwie zu finden. Marc hat irgendwie sehr viel, fand ich super, sehr viel sozusagen Learnings und einfach konkrete Hinweise gegeben. Also das ist alles super. Wrappen wir das hier ab. Easy Booking ein Case. Ich wünsche euch noch ganz viele andere Cases. Dir als Investment Case, Wladimir, Marc als Advisory. Ja, die 60 in den letzten 3 Jahren ist eine sportliche Zahl. Kommen dann vielleicht dieses Jahr noch 20, 30 dazu. Das wäre ja ganz gut. Wir beenden den Podcast mit einer themenfremden Frage. Ist unsere Restaurantfrage. Wir sammeln von all unseren Gästen irgendwie weltweite spannende Restauranttipps, haben da inzischen eine ganz verrückte Library aufgebaut. Da dürft ihr euch jetzt einreihen. Also es geht um einen kulinarischen Empfehlung. Etwas, was nicht im Lonely Planet steht, sondern was ihr kennt und wo ihr sagt, das ist geil, da sollte man mal hin, wenn man in der Nähe ist.
Ja. Marc, willst du anfangen?
Fang du mal an, ich muss noch nachdenken. Ja.
Okay, also ich hab ein, na, da habe ich jetzt aber die Sorge, weil er so klein ist, nicht, dass ich ihn mir dann disrupte dadurch, aber es ist jetzt nicht so mind-blowing, aber ich gehe sehr gerne zum Griechen, und in Königstein gibt es ein Restaurant, das heißt Ratsstuben. So, und wenn du da reinkommst, dann denkst du eigentlich, das ist so eine, weiß nicht, so eine gut bürgerliche deutsche Küche oder sowas.
Ratsstube halt, ja?
Ja, das ist halt eine Ratsstube. Dabei ist das so ein geiler, leckerer Grieche. So,
ich find's mega. Ich finde, ich war viel zu lange nicht mehr beim Griechen. Früher, ich komme ja aus einem Vorort von Düsseldorf, wir waren immer beim Griechen, und seitdem ich in Berlin bin, war ich, glaube ich, noch nie beim Griechen. Ich komme nicht nach Königstein, aber ich suche mir jetzt auf jeden Fall mal einen Griechen in Berlin raus. Genau. Und alle anderen, die in Königstein sind, die Ratsstube, der geheime Grieche von Königstein. Pack mir in die Shownotes, ja. Finde ich gut.
Marc, wie ist bei dir?
Jetzt bin ich dran. Also, ich immer so sagen, eigentlich ein Ort, an den ich immer total gerne hingehe, ist die Baradonna. Das ist Hamburg Hohe Luft. Warum? Ich habe ja ein Jahr in Austin gelebt, in Texas, und da gab es immer dieses Tex-Mex. Und das war eben so dieses einfache Wohlfühlen, irgendwie die Wraps und eben die Tortillas. Und bei Baradonna, das ist eben so ein Mexikaner, der macht das einfach, und das ist ein bisschen so wie in Texas und also weniger Hamburg, ja, weniger so, man muss sich irgendwie Krawatte anziehen oder sowas, sondern mehr, man kommt einfach hin, man ist zu Hause und da ist daneben dran, ist dann das Fußballfeld, Basketballfeld und da war ich immer mit meiner Familie irgendwie Basketball spielen, Fußball spielen und das ist ein bisschen so Tex-Mex-Urlaub
in Hamburg. Ich glaube, du hast ja auch gar keine Krawatte, oder?
Ja. Ich muss mal raussuchen nochmal für dich. Fürs Artist Summit.
Ja, ja. Okay. Vor allem für den Summit, da ist ja immer Krawattenpflicht. Ja. Alles klar. So, dann bedanke ich mich wirklich für eure Zeit. Es war mega spannend, mal so die Perspektive zu beleuchten und wünsche ich euch ein erfolgreiches Jahr 2025.
Vielen Dank.
Viele aufregende Pläne und wir sehen uns auf irgendeinem der nächsten Events. Macht's gut.
Sicher. Wir freuen uns.
Super. Danke, vielen Matthias. Dank. Macht's gut. Ciao.
Ja, und diesen Podcast habe ich noch aus Zürich aufgenommen letzte Woche, weil die News brandaktuell sind. Diese Woche ist er live für euch und das Ganze werden wir hier parallel ganz fleißig beim Artist Circus in den letzten, wie sagt man, Kurven stecken, auf der Zielgeraden, meine ich. Ihr wisst, was ich meine. Wir geben Vollgas. In 3 Wochen ist Artist Circus in Berlin, 4. April. Wir sehen uns vielleicht dort. Eure Revenue-Teams bestimmt und ja, freuen uns, dass wir da wieder ein bisschen zaubern dürfen. Ist ja schließlich auch ein Zirkus. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich mache hier weiter. Bis denn, der Matthias.